Herzlich willkommen zu All Lost in the Supermarket. Gespräche mit TU Braunschweig Alumni und Arbeitgebern zum Arbeitsmarkt jetzt und in der Zukunft. Mein Name ist Knut Eiborn. Ich bin Mitarbeiter der Servicestelle Alumni und Career. Wir sind der Podcast der Studierenden und Alumni der TU Braunschweig, die Arbeitswelt von heute und morgen erklärt und euch eure Möglichkeiten aufzeigt. Jawohl, willkommen zu dieser neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute sprechen wir über einen der spannendsten, herausforderndsten und vielleicht auch wichtigsten Berufe unserer Zeit, nämlich den Beruf des Lehrers oder der Lehrerin. Und es lohnt sich, dran zu bleiben, denn ich glaube, ich habe heute zwei Überzeugungstäter bei mir sitzen, die sich wie immer gleich selber vorstellen und mit denen ich so ein bisschen Fragen nachspüren möchte, was denn bedeutet, heute eine Klasse mit heranwachsenden Menschen führen zu dürfen und wie sich der Beruf im Großen und Ganzen verändert vielleicht und welche Chancen es auch gibt für junge, nachrückende Lehrkräfte. Also herzlich willkommen an meine beiden Gäste. Stellt euch bitte selber vor und wir fangen an mit Wiebke.
Ja, ich bin Wiebke Hoff-Kopetz, ich bin 45 und habe hier an der TU Braunschweig studiert. 1999 habe ich angefangen und dann 9 Semester. Ich glaube, ich habe ein Jahr länger gebraucht, als eigentlich vorgesehen war.
Deine Chance zu sagen, exakte Regelstudienzeit.
Nein, das war auch ganz schön tatsächlich. Und jetzt arbeite ich an der Grundschule, hier auch im Univiertel und ja, ich habe 1. bis 4. Klasse und bin da gut dabei. Macht Spaß.
Vielen Dank. Und der andere Gast ist Svante.
Ja, hallo, ich bin Svante Evenburg, ich bin 39 Jahre alt und habe in Braunschweig studiert von 2007 bis, ich toppe dich, 2015. Und bin jetzt seit 2019 an der IGS Querum Lehrkraft und Jahrgangsleiter. Genau, bin da gerade in der 10. Klasse mit meinem Jahrgang, bereite die gerade auf die Abschlüsse vor. Und in 6 Wochen werden die dann entlassen.
Oh ja, es ist wieder diese Zeit des Jahres. Freut mich. Also eine Grundschullehrerin und ein Vertreter von einer IGS, ganz bewusst mal. Mein subjektives Empfinden ist, dass also die Mehrzahl der Studierenden so ins gymnasiale Lehramt strebt. Ja, Wiebke schüttelt schon den Kopf. Kann man nicht so stehen lassen.
Ja, kommt drauf an. Also damals, als ich studiert habe, gab es ja Grundhaupt- und Realschullehramt und gymnasiales Lehramt voneinander getrennt. Und ich hatte eher den Eindruck, dass vor allem die Frauen Grundhaupt-Realschullehramt studiert haben und die Herren eher so ans gymnasiale Lehramt gedacht haben. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Aber also als ich studiert habe, waren das tatsächlich 2 Studiengänge, die eigentlich ja das Gleiche wollen, aber sich nicht berührt haben.
Interessant.
Ja, also ich habe schon auch den Eindruck gehabt, ne, dass es viele Gymnasiallehramtsstudierende gab zu meiner Zeit. Teilweise hing das auch ein bisschen so an den Fächern, glaube ich. Also ich weiß, in Mathe sind das zum Beispiel 2 verschiedene Studiengänge. Ne? Grundhaupt-Realschullehramt heißt dann Mathematik und ihre Vermittlung. Und dann gibt es noch das gymnasiale Lehramts-Mathe-Studium. Und da haben dann manche eben auch ganz bewusst quasi das Lehramt gewechselt, weil das Mathe-Studium dann eben auch ein anderes ist. So, dann gab es natürlich lange in Niedersachsen auch einfach diese Frage, was verdiene ich später? Ne? A13, A12, das ist ja mittlerweile angeglichen worden, weil es schon im Bereich der Grundhauptrealschulen ja auch einen noch eklatanteren Mangel an Lehrkräften einfach gibt als an den Gymnasien. Das ist ja so ein bisschen, wenn man sich das anguckt, Braunschweig, Göttingen, diese Hochschulstandorte, da wollen immer alle gerne studieren, die wollen dann gerne auch später dann da Lehrkräfte sein. Aber wir brauchen ja Lehrkräfte für alle Fächer in ganz Niedersachsen und für alle Schulformen. Und da hakt es ja dann, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, habe ich richtig, also Wiebke, weil du ja in der Grundschule unterrichtest, bei dir kann man nicht sagen, das ist mein Fach. Du machst so ziemlich alles.
Ja, also ich habe Deutsch, Englisch, Sachunterricht studiert. Also Sachunterricht ist ja so ein klassisches Grundschulfach.
Ja.
Also da fließen ja Physik, Chemie, Bio mit ein. Aber ja, also ich habe meine Fächer studiert und an der Grundschule ist es aber tatsächlich so, dass man wirklich alles unterrichtet, weil es ja ganz viel mehr einfach um die Vermittlung geht und um das Begleiten und wie lerne ich überhaupt und nicht so sehr um die Inhalte im Detail. Also das ist ja tatsächlich, wenn man anfängt zum Beispiel Schreiben zu lernen, dann brauche ich dafür kein Germanistikstudium, aber ich brauche eben ganz viel anderes. Also ich brauche ganz viel Psychologie und Pädagogik und so. Deswegen unterrichten wir alles. Das ist wahrscheinlich ganz besonders an der Grundschule und in anderen Schulformen eher nicht so. Da unterrichtet man ja eher seine eigenen Fächer, die man dann auch studiert hat.
Perfekt. Nämlich, Svante?
Ja, also meine Fächer sind Deutsch und Geschichte, die ich hier studiert habe. Mhm. Aber tatsächlich ist es bei uns in der Gesamtschule auch so. Also das Credo ist immer, wir unterrichten keine Fächer, wir unterrichten Menschen. Mhm. Und bei uns geht es ja auch viel darum, eine Bindung aufzubauen. Also die Beziehungsarbeit ist ganz, ganz wichtig. Wir begleiten ja die Kinder wirklich von, sie kommen aus der Grundschule in die 5. Klasse bis hin, sie machen in der 10. Klasse bei uns ihren Abschluss, ihren ersten, können dann ja auch noch in die Oberstufe gehen. Aber diese 6 Jahre Sekundarstufe 1, da sind wir mit 2 Klassenlehrkräften ganz nah an den Kindern. Und dann ist eben auch fachfremder Unterricht für uns Alltag. Also ich habe schon Wert und Norm unterrichtet, ich habe Musik unterrichtet, ich habe Hauswirtschaft unterrichtet. Immer das, was man sich selber irgendwie zutraut, worauf man Lust hat und wo man dann eben denkt, dass es ja sinnig sein kann, mit den Kindern eben zusammen Zeit zu verbringen, um die Kinder eben in all ihren Stärken ja auch letzten Endes kennenzulernen.
Super, ihr beginnt mir Brücken zu bauen zu meinen nächsten Fragen, das ist ganz hervorragend. Tatsächlich möchte ich direkt mal am ganz großen Rad drehen und euch nach eurer persönlichen Meinung fragen, was für euch guten Schulunterricht ausmacht. Ihr müsst das ja wahrscheinlich in Bezug zu eurer Schulform jetzt so beantworten, obwohl, ne, müsstet ihr nicht. Was macht guten Schulunterricht aus, Wiebke?
Also wenn ich mir was wünschen dürfte, bei uns an der Schule gibt es zum Beispiel noch diesen 45-Minuten-Takt, den finde ich überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
Okay.
Der könnte meinetwegen weg. Und
ersetzt werden durch was?
Der könnte ersetzt werden einfach durch Zeiträume. Also wenn ich 45 Minuten als abgeschlossene Einheit habe, dann kann ich mich auf die Dinge gar nicht richtig einlassen. Also zum Beispiel, sagen wir jetzt mal Mathe, wenn ich jetzt irgendwas, den Zehnerübergang mir erarbeitet habe als so ein Zweitklässler und dann hat die Lehrkraft vielleicht was erklärt oder ich habe nochmal in einer Kleingruppe gearbeitet, im Regelfall klingelt es dann. Und ich habe keine Zeit, wirklich mich in die Sachen reinzudenken, mal was auszuprobieren. Dann habe ich zum Beispiel ganz viel Material ja in der Grundschule, mit dem man dann die Matheaufgaben legen kann. Und das braucht natürlich Zeit. Und wenn ich dann immer 45 Minuten habe und dann soll ich mich nach den 45 Minuten dann darum kümmern, welche Wörter man groß und klein schreibt. Und in den nächsten 45 Minuten gucke ich mir dann an, was der Igel frisst, dann habe ich, ja, also mir fehlt ganz oft als Lehrkraft und ich merke das auch an den Kindern, dass die, also die bräuchten einfach viel mehr Zeit, sich in Sachen reinzudenken. Mhm. Und deswegen kann als erstes dieser 45-Minuten-Takt weg, finde ich, für guten Unterricht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr habt ja bestimmt so Blöcke, oder?
Also das ist tatsächlich ein ganz spannender Punkt, weil wir in Querum gerade am Ende und am Start eines Prozesses sind, indem wir eigentlich das herkömmliche Unterrichten gerade komplett abschaffen. Also zum neuen Schuljahr starten wir in einem Konzept, in dem es keine Fächer mehr gibt. Es gibt 45 Minuten bei uns in der Regel schon länger nicht mehr, sondern 90 Minuten haben wir. Wir haben keine 5-Minuten-Pausen. Und jetzt gehen wir hin, dass wir Lernbüros haben, Werkstätten anbieten, in denen die Kinder sich dann einwählen können. Das sind dann quasi so Wahl- und Wahlpflichtangebote, wo es darum geht, eben was zu produzieren, zu experimentieren. Im Lernbüro werden Deutsch, Mathe, Englisch individualisiert. Das heißt, die Kinder können in ihrem eigenen Tempo an den Themen, die sie interessieren, arbeiten. Das kann dann auch bedeuten, dass ein 6-Klässler Mathe-Stoff der 8. Klasse bearbeitet, weil er eben so weit ist an diesen Punkten. Wir haben keine Klassenarbeiten dann mehr, die eine ganze Klasse zusammenschreibt, sondern ich schreibe quasi die Modulüberprüfung an dem Moment, wo ich sage, ich bin jetzt fit dazu, diese Modulüberprüfung in Deutsch zu schreiben. Ja? Und wir haben natürlich, und das haben wir in Querum schon länger, das Arbeiten in Projekten. Das heißt, wir haben fächerübergreifend Themen, Problemstellungen, orientiert an den Zielen für nachhaltige Entwicklung, an denen dann die Kinder fächerübergreifend arbeiten werden. Das starten wir jetzt nach den Sommerferien. Das haben wir jetzt mehrere Jahre vorbereitet und sind damit eigentlich an einem Punkt, wo ich sage, guter Unterricht ist schüleraktivierend, ist problemorientiert und gibt den Kindern den Raum, ja, sich selbst und ihre Stärken quasi selber zu entdecken und zu verfolgen. Mhm. Und das, denke ich, fangen wir jetzt an umzusetzen.
Ja, finde ich super. Ich würde noch so ergänzen, also das, woran wir gerade arbeiten, ist, dass jedes Kind eben in seinem eigenen Tempo arbeiten kann Und ich finde das total gut, was du sagst. Und wir bewegen uns da auch gerade hin, dass eben einfach geguckt wird, was ist für dieses Kind jetzt gerade dran. Und das natürlich bei, also wir haben, Gott sei Dank, sind unsere Klassen nicht so groß. Also wir haben so 20 Kinder oder so. Und es ist ja ganz klar, dass es einfach überhaupt nicht zeitgemäß ist und wahrscheinlich auch nie war, dass jedes Kind zur gleichen Zeit das Gleiche macht. Weil die eben ja schon unterschiedlich in die Schule kommen. Meine Beispielanekdote ist immer, ich habe mal im Einschulungsgottesdienst gesessen für meine eigene erste Klasse und ein Mädchen vor mir hat vom Blatt die Lieder mitgesungen und hat halt fremde Texte, das Lied kannte sie nicht, aber sie konnte eben das alles schon lesen, ja, hat sich dann zu mir umgedreht, hat gesagt, ah, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, wo sind wir denn jetzt? Und ich konnte es gar nicht glauben. Und solche Kinder kommen natürlich gemeinsam mit Kindern in die Klasse, die noch nie mit Buchstaben in Berührung gekommen sind, wo es zu Hause keine Bücher gibt. Und dass für dieses Mädchen ja was ganz anderes dran sein muss als für die meisten anderen Kinder, das liegt ja auf der Hand. Und bisher wurde das dann aber einfach so gelassen. Und ich glaube, es ist total wichtig zu gucken, immer dieser Satz, der gerne gesagt wird, wir holen die Kinder da ab, wo sie stehen, der wird immer sehr schnell gesagt. Aber was das wirklich bedeutet, dass man dann wirklich 20 Kinder in der Klasse hat und es kann sein, dass 20 Kinder 20 unterschiedliche Sachen bearbeiten. Das ist was, was ich in meinem Studium nicht gelernt habe und was ich mir jetzt so selber durch meine Berufserfahrung und durch mich selber fortbilden, mir so drauf geschafft habe, wie das geht. Aber das ist halt ein Prozess und das muss man, glaube ich, selber für sich auch erstmal anerkennen. Also ich möchte immer ganz viel, ganz schnell, aber so, dass man einfach erstmal da so auch so ein bisschen reinwachsen muss, weil und auch wenn man möchte, dass man das Kollegium dabei mitnimmt, dann, sowas geht nicht von heute auf morgen, aber ich habe das Gefühl, dass halt sich in der Schullandschaft gerade super viel bewegt und in meinen Augen in die richtige Richtung.
Also wir sind ja an einem Punkt, wo es immer viel um die Defizite geht. Ne? Also in der Berichterstattung geht es immer darum, es fehlen unglaublich viele Lehrkräfte, ja, es fehlt an Geld, es regnet rein in die Gebäude und das ist ja alles auch so. Definitiv, es gibt all diese Probleme, aber gerade im Moment haben wir hier in Niedersachsen auch eine Menge Möglichkeiten und Chancen. Das liegt einerseits an der Landesregierung und Kultusministerium, die auch die Schulen ermutigen, sich auf den Weg zu machen. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass wir in der Altersstruktur an ganz vielen Stellen einfach so sind, dass wir Leute haben, die schon viel Erfahrung haben, aber eigentlich noch jung sind. Also diese Alterskohorte zwischen 35, 45, die jetzt, ne, wir haben unsere Erfahrung gemacht. Ich habe das Gefühl, ich werde mit jedem weiteren Schuljahr irgendwie radikaler in dem, wie ich mir quasi den Wandel vorstelle.
Okay.
Ja. Und das sickert jetzt so langsam ein und bietet eben ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen, auch in der eigenen Schule, ja, und Dinge anzustoßen und zu verändern. Das ist aber, glaube ich, etwas, was naturgemäß im Lehramtsstudium erstmal keine Rolle spielt und dann erst so quasi anfängt im Referendariat. Und ich glaube, dass wir da dann auch gucken, dass wir die neue Generation, die jetzt gerade Lehramt studieren, dann eben da auch mitnehmen müssen, quasi auf diese Wege, wo wir ja schon sind, weil wir diese Berufserfahrung ja schon gemacht haben. Ne? Und da ist, glaube ich, gerade so ein Gap zwischen uns und dem, was an der Uni vielleicht dann noch passiert tatsächlich in der im Studium. Ne?
Ich habe den Eindruck, dass die Uni in diese Richtung versucht zu denken und zu handeln. Es gibt da so ein Mentoring-Programm, glaube ich, was mit einigen Schulen ausprobiert wird, was in die Richtung gehen soll, euren Erfahrungsschatz anzuzapfen und mehr Einblicke in die berufliche Praxis zu gewähren, frühzeitiger zu gewähren. Aber ich habe eben noch mal überprüft, ob Svante auf meinen Spickzettel hier gucken kann, weil er mir schon wieder ein Stichwort geliefert hat, nämlich zu den Rahmenbedingungen. Und überraschenderweise, tatsächlich hatte ich erwartet, dass wir jetzt gleich zusammen ein Klagelied anstimmen. Aber du hast das auf einer positiven Note begonnen. Du hast gesagt, die Rahmenbedingungen, so habe ich das jedenfalls verstanden, sind gar nicht so schlecht. Wo steht denn das deutsche Bildungssystem oder sollten wir lieber vom Niedersächsischen sprechen?
Also da möchte ich vielleicht gleich noch mal einschränken. Ich glaube, dass die Situation erstmal von Schulform zu Schulform und von Schule zu Schule auch extrem unterschiedlich ist. Okay, deswegen ermutige ich auch immer Kolleginnen und Kollegen, zu überlegen, sich mal umzugucken. Ne? Also wir haben unheimlich viel hospitiert in den letzten Jahren, um eben auch Eindrücke zu bekommen und zu überlegen, was wollen wir als IGS Querum, wo wollen wir uns denn hin verändern eigentlich?
Ist das IGS typisch oder macht ihr das auch in der Grundschule?
Ja, also wir hospitieren schon und wir, es gibt auch, ich habe jetzt gerade an so einer Lernreise teilgenommen zu so einer Schule, die den Schulpreis bekommen hat. Oh. Und die Möglichkeit besteht, es ist aber nicht der Alltag. Also, dass wir jetzt irgendwo anders hingehen und uns da den Unterricht angucken, das passiert eigentlich eher selten. Ich denke eher, dass es bei uns so ein bisschen wie so eine Graswurzelbewegung ist, dass dann einer irgendeine Fortbildung macht und dann das weiterträgt. Und also ich muss sagen, dass es tatsächlich von Schule zu Schule unterschiedlich ist. Ich war auch schon an ein paar anderen Schulen und habe jetzt, also ich bin an meiner Schule seit 2012 und das ist so richtig mein Arbeitszuhause. Und wir ergänzen uns einfach da super gut. Und wenn einer was weiß oder gehört hat oder mal ausprobieren will oder so, dann findet man eigentlich immer schnell zwei, drei, die dabei sind. Und dann kann ja auch sowas entstehen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwelche Strukturen gibt, die Input reinbringen, sondern bei uns kommt das so aus dem Kollegium heraus. Genau.
Aber ich habe Svante Rüde unterbrochen, als er gerade von Hospitationen sprach.
Alles gut.
Und sagte, das System ist mir zu groß oder Bildungssystem ist mir zu groß.
Ja, also ne, nochmal zurück. Natürlich sind die Rahmenbedingungen, wie ich es vorhin skizziert habe, an vielen Stellen schlecht, weil nicht das ausreichend getan wird, was getan werden müsste, um Bildung in Deutschland dahin zu bringen, wo sie sein müsste. Ne? Bildung ist eine unheimlich wichtige Ressource für ein Land wie unser
Vielleicht
Land, finde ich.
Die wichtigste Ressource.
Und es fehlt an allen Ecken und Enden natürlich an Geld letzten Endes und an Rahmenbedingungen, ne? Um mehr Leute einzustellen, um die Schulen vernünftig auszustatten, Digitalpakt und was nicht alles gab. Das ist alles sicherlich nicht da, wo es sein sollte. Aber nichtsdestotrotz versuche ich natürlich da positiv zu bleiben und zu gucken, was können wir denn aber in unserer Schule, in der wir sind, was können wir da anstoßen? Ob das jetzt von unten kommt, ne? Ob das dann graswurzelmäßig eben Schulentwicklung von unten ist. In Querum kam der Input schon von der Schulleitung, aber sofort mit Eltern und SchülerInnenbeteiligung und Beteiligung des Kollegiums haben wir zusammen einen zweitägigen Workshop gemacht und haben eben das auf eine demokratische Basis gestellt, wo wir hinwollen. Mhm. Ja? Und jetzt versuchen wir natürlich, das zu multiplizieren. Also ich war jetzt auf einer Schulleitungsteamtagung im März, wo die Gesamtschulleitungen hier aus der Region sich getroffen haben. Und da ist schon klar, dass dieser Weg, den wir jetzt in Querum gehen, ein Stück weit Vorbild ist. Ja, und dass so die Idee ist, dass wir in 10, 15 Jahren tatsächlich Schule ganz anders machen werden, als es jetzt gerade noch der Fall ist. Und uns eigentlich ja verabschieden von so Ideen von Stein und Humboldt, ja, Bismarck. Das ist ja alles so unfassbar alt, dass eigentlich ja fast verrückt ist, dass wir das immer noch so machen.
Lassen denn aber die übergeordneten Instanzen das zu? Man hört immer so von Überfrachtung mit Bürokratie und so. Ihr habt schon den Eindruck, dass ihr, wenn ihr euch die Freiheiten nehmen wollt und die Ideen habt, dass man euch lässt?
Das war eine Frage bei uns im Kollegium, die ganz oft kam. Und da hat immer wieder die Schulleitung darauf verwiesen, dass wir vom Ministerium wirklich an vielen Stellen gerade freie Hand haben, Dinge zu verändern und uns auszuprobieren. Okay. Wir sind Teil des Netzwerks Schule im Aufbruch und haben unglaubliche Freiräume. Und das ist, was ich vorhin meinte, ne, mit den Vorbedingungen quasi, die gerade von der Landesregierung da sind, die vielleicht gar nicht überall so präsent sind, weil sie auch nicht präsent sein können, weil ich ja vielleicht an meiner Realschule ganz andere Themen habe als, oh, ich mache jetzt hier große Schulentwicklung. Da geht es vielleicht darum, ich muss Stunden kürzen, weil ich gar nicht genug Lehrkräfte habe.
Ja.
Ne, und es sind wieder drei Kolleginnen irgendwie, die kurz vorm Burnout stehen. Und ich habe jetzt eine Abordnung von einem Gymnasium, der sich aber nicht zurechtfindet und so. Also das meine ich, ne, dass die Situation an den Schulen so individuell ist, dass es vielleicht auch einfach nicht bei allen Schulen Thema sein kann.
Und das finde ich tatsächlich auch eigentlich fatal, weil oft ist es ja so, dass es eben genauso ist, wie du gerade gesagt hast. Es sind drei Kolleginnen krank. Dann, keine Ahnung, also wir werden zum Beispiel zum nächsten Schuljahr Ganztagsschule. Das ist ein enormer Aufwand, den wir als kleines Kollegium da betreiben müssen, weil das geht halt los und wir müssen es machen. Dass man zwischenzeitlich das Gefühl hat, man kann eigentlich nur reagieren und hat gar keine Kapazität, um eine Vision voranzutreiben oder überhaupt erstmal zu entwickeln. Und wir haben das große Glück, dass wir eine Schulleitung haben, die uns in allem, was wir ausprobieren wollen, unterstützt. Es ist aber gleichzeitig so viel Kram einfach, weil du vorhin Bürokratie gesagt hast. Also das ist schon spürbar, dass einfach viele Sachen gemacht werden müssen, die jetzt nicht direkt was mit dem Unterricht oder auch der Unterrichtsqualität zu tun haben, dass einen das schon belastet. Und wenn man dann nicht so ein, also ich habe oft das Gefühl, dass der gute Unterricht oder die Schulqualität ganz viel mit dem Herzblut der Lehrkräfte zu tun hat. Mhm. Und wenn man ja für seine Sache da brennt, dann geht das. Das wird eben aber auch auf dem Rücken der Lehrkräfte ausgetragen oder nur das dadurch möglich gemacht. Also es sind ja auch in der Vergangenheit viele Sachen einfach passiert, Also ich hatte dann auf einmal zwei ukrainische Kinder in meiner Klasse. Natürlich bin ich für die da und versuche alles möglich zu machen mit Übersetzer und wie auch immer das dann gegangen ist. Aber das ist eben was, das ist dann Arbeit, die ich gerne mache für die Kinder. Aber das ist auch Zeit, die ich dann nicht in Schulentwicklung stecken kann oder so. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert und es hat sehr viel mit persönlichem Engagement zu tun. Ich würde mir an vielen Stellen einfach wünschen, dass Sachen ja schon mal so vorgeschlagen werden würden. Also so, dass jetzt jede Schule einzeln sich auf den Weg macht und sich ein Konzept überlegt, wie man den Unterricht umgestalten kann, das ist ja vielleicht gar nicht nötig. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, jede Schule wurschtelt so für sich. Und das ist natürlich auch individuell in jeder Schule, gibt es andere Rahmenbedingungen. Aber ich frage mich immer, warum Lehrkräfte oder die Schulen so einzelkämpferisch unterwegs sind und man dann nicht einfach mal sagt, ja, wir haben eine coole Idee, wir stellen euch das mal vor.
Ja, Best Practice-Beispiele. Ja. Wir wollen unbedingt die Welle der positiven Vibes von Svante weiter reiten. Und offensichtlich ist es ja so, dass ihr eine starke intrinsische Motivation habt, auch eure beglückenden Momente oder zumindest eine Vision, war vorhin das Wort, habt. Wiebke, du hast auch schon davon gesprochen, beide habt ihr davon gesprochen, dass es ja um Menschenunterrichten gilt, um Persönlichkeitsbildung vielleicht auch. Was sind es denn für Werte und Kompetenzen, die in der heutigen Zeit vielleicht besonders wichtig zu vermitteln sind?
Ja, also ich glaube Neugier, dass sie Kompetenzen haben, wenn sie etwas wissen wollen, dass sie wissen, wie eigne ich mir Wissen an, ganz unterschiedlich. Und ja, also einen offenen Blick für andere, für die Umwelt, für wie wir zusammenleben. Und ich glaube, Neugier steht über allem.
Ja, ist ja etwas, was, ne, also meine Zielgruppe im Career Service an der TU sind dann die Studierenden, auch Promovierende, und da erlebt man zu häufig, dass das fast abtrainiert wird irgendwie oder verstumpft so, dass sehr viel Wissen aus Büchern oder wo auch immer her wiedergekäut wird. Und da denkt man sich häufig, ja, also Neugierde ist es doch, was dann Neues produziert oder den Blick wieder weitet, Innovationen schafft und ihr legt die Saat.
Ja. Ja, und da kommt ja genau das zum Tragen, was du eben auch gesagt hast, Svante, dass halt die Kinder das machen, was für sie dran ist. Nämlich, weil sie das wissen wollen, wie was geht. Und wenn wir ihnen aber ständig sagen, was jetzt für sie dran sein soll und was sie lernen sollen, dann haben sie ja auch gar keine Möglichkeit, in irgendeiner Weise ihrer Neugier nachzugehen. Mhm. Und wenn sie aber sich ein Forscherthema aussuchen können und an ihrem Thema, und sei es Pokémon oder fällt mir jetzt nichts anderes abgefahren sein, Fußballstars oder so, wenn sie daran forschen und zum Beispiel eine Präsentation erstellen über Pokémon, dann müssen sie die schreiben, dann müssen sie die vorbereiten, die müssen sie vor anderen vortragen. Das sind alles Sachen, die sie dabei auf dem Weg lernen, die wir ihnen so gar nicht vermitteln würden, wenn wir den Vorgegebenen alle machen zur gleichen Zeit das gleiche Unterricht weiterführen.
Svante hört sehr aufmerksam zu, hat viel genickt und sicherlich auch noch Dinge zu ergänzen.
Ja, also es stimmt ja mit dem Aberziehen von Neugier. Also ich habe ja mittlerweile selber eine Tochter auch im Grundschulalter, und mein Blick als Elternteil, meine Frau ist auch Lehrerin, wir gucken also auf dieses ganze System jetzt erstmals ja auch als Eltern und schlagen oft die Hände über den Kopf zusammen und sind aber natürlich gleichzeitig auch dann immer ein bisschen so um Sorge. Ne? Ja, sie müsste jetzt diese Mathe-Seite, die muss ja jetzt irgendwie mal erledigt werden, weil das sind eben die Hausaufgaben. Und dann gibt's auch Stress und Streit zu Hause, ja, weil dann irgendwie nach dem Training eben die Hausaufgaben noch erledigt werden müssen, weil wegen des Trainings eben man nicht in der Hausaufgabenbetreuung gewesen ist. Und jetzt neulich komme ich in das Zimmer meiner Tochter, als wir Osterferien hatten, und sie saß da und hat Mathe gemacht, von sich aus. Wow. Weil sie da irgendwie was gefunden hatte, woran sie Interesse hatte. Ja?
Lehrer Schmidt vielleicht. So,
und ich bin dann sofort da wieder raus und hab gesagt, ich lasse sie da jetzt auf jeden Fall in Ruhe machen. Das Schlimmste, was ich machen kann, ist jetzt da quasi als Lehrer-Papa irgendwie dazwischen zu funken. Sie soll sich bitte mit diesem Mathe-Thema, das sie so interessiert, beschäftigen, solange sie das machen möchte. Die kommen ja unheimlich neugierig zu euch in der ersten Klasse. Ja? Unheimlich intrinsisch motiviert. Und ja, das erziehen wir ihnen irgendwie ab. Und wir haben bei uns ein Projekt seit ein paar Jahren, das haben wir jetzt auch institutionalisiert, das hat zum Ziel, dass die Kinder sich eine Herausforderung suchen. Also das heißt Herausforderung, dann sind die eine Woche alleine unterwegs. Und dann geht es eben um sowas wie, wir möchten gerne im Harz eine Wanderung machen, 5 Tage lang, ohne aufs Auto oder das Fahrrad angewiesen zu sein. Mhm. Mein Jahrgang war der erste, der das in so einer abgespeckten Form gemacht hat. Da hatte ich dann 3 Achtklässler, die sind von Braunschweig nach Magdeburg mit dem Fahrrad gefahren und wieder zurück. Das war nicht ganz eine Woche, es waren ein paar Tage und haben das alles selber geplant. Und das ist unheimlich toll zu sehen. Das ist in der 8. Klasse, die bereiten das in der 7. Klasse vor. Ich war neulich in so einer 7. Klasse drin, wenn da so 6 Kinder zusammensitzen und eben Zugfahrpläne dann sich ergoogeln und dann lesen und dann überlegen, okay, wenn wir bis nach Bayern irgendwie wollen und wann kommen wir dann zurück? Okay, das wäre der Bahnhof, da müssten wir übernachten, da müssen wir Schlafsäcke einpacken, können wir am Bahnhof übernachten? Also gibt es dann auch Coaches, ne, Begleitpersonen, an dieser Stelle auch gerne Werbung, wer sich berufen fühlt, mal so eine Kinder eine Woche lang zu begleiten. Wir machen das jedes Jahr und suchen immer Coaches, die werden auch ausgebildet. Und dann kommen sie nämlich zu dem Punkt, den ich ganz wichtig finde, sie kommen zu Selbstwirksamkeit. Ich glaube, Kinder erleben heute aufgrund auch der Art, wie sie Freizeit gestalten, viel seltener als vielleicht wir noch, ja quasi dieses neumodische Selbstwirksamkeit. Ja? Dass sie merken, was kann ich eigentlich? Welche Fähigkeiten habe ich denn alle? Und sie da irgendwie hinzubringen, sie da zu stärken und zu ermutigen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt von Schule. Und natürlich, wenn wir uns die Gesellschaft und die Politik gerade angucken, ist so ein Ding wie Demokratieerziehung, den Wert von einer pluralistischen Gesellschaft zu vermitteln, glaube ich, unheimlich wichtig.
Ja, ja, ja.
So, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen finde ich so dieses gemeinsame Lernen und Leben, wie es in der Grundschule und in der Gesamtschule passiert, auch so elementar für eine demokratische Entwicklung in der Gesellschaft.
Und was auch an der Stelle ganz wichtig ist, finde ich, ist das Vertrauen, dass wir als Lehrkräfte, aber auch die Eltern in die Kinder setzen. Also ich beobachte, dass schon auch sich ein bisschen verändert hat, dass dadurch, dass eben auch die Kinder nicht mehr so sind wie die Kinder in den 50er Jahren, die ich ja auch nicht kennengelernt habe, aber so, dass das halt sehr, also dieses freie Spielen oder rausgehen ohne Erwachsene, dass das sehr, sehr zurückgegangen ist. Und dass vielleicht deswegen, das ist meine Vermutung, die Kinder dann eben auch ja so reglementiert sind, dass die gar nicht gewöhnt sind, eigene Entscheidungen zu treffen. Und mein Standardsatz am Tag ist immer, ja, finde eine Lösung. Weil bei den Kleinen ist das ja noch anders, die fahren halt nicht 5 Tage irgendwo hin, sondern dieses Vertrauen, was wir ihnen entgegenbringen, das müssen die auch lernen. Also, dass sie selber einfach Sachen entscheiden können. Also ich werde manchmal am Tag Sachen gefragt, wie mir ist warm, darf ich meinen Pullover ausziehen? Und die eigenen Empfindungen wahrzunehmen und dann daraus eine Handlung abzuleiten, ist auch etwas, wobei wir die Kinder begleiten müssen. Das können die nicht von alleine. Und so,
also Problemlösungskompetenz.
Ja, und das fängt ja im ganz, ganz Kleinen an. So, ich muss aufs Klo, ja, dann musst du wohl gehen. Also das sind aber so diese Sachen, mit denen wir uns dann so tagtäglich, gerade ja in der Grundschule, wenn die wirklich noch klein sind, beschäftigen und auch unser eigenes Denken da so ein bisschen zu reflektieren, weil warum muss ich dem Kind sagen, ob ihm warm oder kalt ist und ob es eine Jacke anziehen muss? Also auch so diese Sachen, die sich so eingeschlichen haben, dass die Lehrkraft sagt, was Phase ist, das auch so ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, du bist ein Mensch mit Empfindungen, nimm die wahr, ich zeig dir, wie das gehen kann, wie du das fühlst, also was das überhaupt ist in dir drin, was dich vielleicht auch manchmal wütend macht, dass du mit deinen Gefühlen umgehen kannst, finde ich auch eine ganz wichtige Sache, dass das eben so stattfindet. Die sind lange in der Schule, also viele Stunden und wir begleiten die da und das komme ich wieder auf den Anfang zurück, wenn da keine Zeiträume sind, um die Kinder auch wirklich zu begleiten, dann ist es schwierig. Also ich wünsche mir, dass sich das eben noch weiter öffnet, einfach alles.
Ambiguitätskompetenz wäre noch so etwas, was mir einfiele. Ne? Denn also nicht nur ist es wichtig, dass Menschen lernen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und Lösungen herbeizuführen. Das ist die Rahmenbedingungen, wenn ihr immer anspruchsvoller. Ne? Also die Welt wird immer komplexer und bei vielen Dingen ist noch schwerer als früher vielleicht zu sagen, das ist gut oder nicht gut oder das ist eindeutig so oder eindeutig so. Alleine damit umgehen zu können, ist wahrscheinlich nicht so ganz ohne und muss auch irgendwie begleitet und angeteasert werden. Ne?
Ja, es geht ja darum, quasi auch im Sinne, ne, der Vorgaben, sie in einer pluralistischen Gesellschaft zu demokratischen StaatsbürgerInnen zu erziehen. Aber da hängt natürlich genau dieses Ding dran, ne? Also die Welt ist nicht nur schwarz oder weiß. Es geht um Abwägung, es geht um Dinge erörtern, sich Positionen bewusst machen, überlegen, was sind eigentlich die eigenen Werte, ja? Wie kommen die zustande, Ja, und wie kann ich dann im Rahmen dieser Werte eben dann auch diese vertreten und welche Handlungen leiten sich dann vielleicht für mich ja auch daraus ab? Ne? Ich habe gerade in Gesellschaftslehre, das ist ja bei uns dieses Fach, wo Erdkunde, Politik, Geschichte drin sind, geht es gerade, weil wir auch kurz vor den Prüfungen sind, geht es viel um aktuelle Themen immer. Ne? Fragen Sie immer, ja, haben Sie das gehört in Oldenburg mit dem jungen Mann, der erschossen worden ist? Ja? Mhm. Und dann ordnen wir ganz viel ein, indem wir uns eben die Materialien erst besorgen, die Quellen uns angucken. Und dann geht es ganz schnell los, dass eben diskutiert wird und versucht wird, verschiedene Blickwinkel dann eben auch einzunehmen und einzuordnen. Und da gieren die nach, weil eben die Welt so komplex ist, sind sie froh, wenn Schule ihnen den Raum bietet, da auch quasi in einem geschützten Rahmen ihre eigenen Ideen, Gedanken dazu äußern zu können und die dann miteinander eben auch zur Diskussion zu bringen. Und das ist was, was natürlich im Lehrplan erstmal so nicht drinsteht, aber wo dann eben wieder die Beziehungsebene reinkommt, wenn ich die 6 Jahre begleite, dann ist dieser Raum eben da, dass wir uns den nehmen, dass die auch wissen, der ist hier geschützt und wir dann miteinander ins Gespräch kommen und uns gegenseitig eben auch ernst nehmen, respektieren, dass da quasi was Fruchtbares dann eben auch draus entsteht.
Und dann machen die Abschluss und dann wollen die alle Lehrer werden oder Lehrerinnen hinterher im günstigsten Fall. Ich versuche ein bisschen überzuleiten zu der Frage, die ich allen stelle, die hier zu Gast sind, nämlich, was sind eure Tipps, wenn Leute im Moment auf Lehramt studieren, was sollten die für sich unternehmen, um sich einigermaßen gut auf den Beruf Lehrerinnen, Lehrer vorzubereiten?
Ganz viel hospitieren. Ganz viel die Chance nutzen, einfach in die Schulen zu gehen und sich Unterricht anzugucken und sich auch viele unterschiedliche Schulen anzugucken. Weil genauso wie wir es vorhin gesagt haben, ist jede Schule so ein bisschen der eigene Kosmos und es ist immer unterschiedlich, weil das natürlich auch viel mit den Menschen zu tun hat. Und also ich würde nicht das Bild einer Schule als gesetzt nehmen, sondern einfach, wenn ich das Gefühl habe, der Beruf ist der richtige für mich oder das interessiert mich, dann einfach suchen und weiter gucken, in welche Schule passe ich. Und man passt irgendwo hin, wenn man das gerne machen
nicht
möchte.
Nicht zu schnell entmutigen
lassen, auf jeden Fall. Und ja, man kann ja, keine Ahnung wo, bei Insta oder so irgendwelchen Lehrkräften folgen. Es gibt ganz tolle Accounts, die ganz gute Arbeit machen und einen Einblick. Ja, also schon. Also für die Grundschule ist es auf jeden Fall Learn Learning with Caroline ist hervorragend. Da kann man ganz viel einfach auch so für das eigene Mindset mitnehmen. Und es sind manchmal Sachen, über die hat man selber noch gar nicht nachgedacht und die regen zum Nachdenken dann an. Sich informieren und mit Lehrkräften sprechen. Was sind die tollen Sachen an deinem Beruf? Und es gibt ganz viele. Es gibt aber auch, wie in jedem anderen Beruf, auch Sachen, die nicht so einen Spaß machen. Die gehören eben dazu. Also ich würde einfach den Blick ein bisschen weiten und versuche, möglichst viel Informationen zu bekommen und sich nicht entmutigen lassen, wenn es mal an einer Schule nicht so ist, wie man sich das vorstellt.
Im Studium selber, gibt es da irgendwas, auf das man achten könnte oder wo man Schwerpunkte setzen sollte, was man...
Also ich habe ja gymnasiales Lehramt studiert und ich fand, dass gerade im Bachelor wir wenig mit Erziehungswissenschaften und pädagogischer Psychologie zu tun hatten. Ich weiß nicht, wie mittlerweile die Studiengänge aufgebaut sind. Ich habe unheimlich viel später gelernt von meiner ersten Co-Klassenlehrerin, die GHR studiert hatte. Ich bin mit der in der 5. Klasse gestartet, was die für einen Werkzeugkoffer hatte, um mit dieser Klasse, mit den alltäglichen Problemen dieser Kinder umzugehen, hat mich fasziniert. Und das hatte ich alles nicht. Das habe ich weder im Referendariat noch im Studium gelernt. Also ich würde mir wirklich überlegen, warum möchte ich Lehrkraft werden? Da hilft genau dieses Hospitieren, was du angesprochen hast, diesen Blick zu weiten. Ja, weil machen wir uns nichts vor, viele kommen vom Gymnasium und gehen mit dieser Idee, wie Schule ist, aus ihrer eigenen Schulzeit ins Studium mit der Idee, da möchte ich gerne wieder hin. Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ne? Wir haben über Berufsschulen und so ja noch gar nicht gesprochen.
Richtig,
ne? Ja. Also der Strauß ist ja riesengroß und furchtbar bunt. So deswegen sich anzugucken, was gibt es alles, Erfahrung zu sammeln, um dann zu gucken, welche Aspekte machen mir eigentlich Spaß, deswegen will ich Lehrkraft, Lehrerin sein. Und dann eben wirklich zu gucken im Studium, gibt es da eben Angebote, die mir dann auch im Studium helfen. Ne? Es muss ja nicht immer alles Pflicht sein. So, und sich dann vielleicht auch Zeit zu nehmen. Ich muss nicht, gerade im Lehramt, muss ich nicht mit 19 anfangen und mit 24 fertig sein. Ja? Wenn das möglich ist, finanziell und von den Rahmenbedingungen her, ne, nehmt euch die Zeit, guckt nach links und rechts, guckt, dass ihr gerade Dinge, was eben Pädagogik, Erziehungswissenschaften und praktische Erfahrungen angeht, so viel mitnehmt, wie ihr könnt, bevor ihr eben im Ref landet, bevor ihr dann verbeamtet seid, an der Schule landet, dann in die Probezeit kommt und dann diese ganzen Rahmenbedingungen, über die wir gesprochen haben, überall ein bisschen vielleicht auch hereinbrechen, die Zeit vorher quasi für sich zu nutzen.
Vielen Dank. So, die Glocke hat geläutet. Ihr habt es nicht gehört, aber es ist schon Schulschluss für heute. Wir sind tatsächlich am Ende. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich sehe bestätigt, dass ihr tatsächlich ÜberzeugungstäterInnen seid, dass ihr mit viel Herzblut dabei seid. Das tut gut, denn ihr habt viel Verantwortung, mit der ihr umgeht. Und ich glaube, man kann wirklich festhalten, dass Lehrer mehr als ein Beruf, mehr eine Berufung ist, ja. Und dass es wohl viel Verantwortung ist, aber auch eine tolle Chance, Gesellschaft mitzugestalten. Vielen Dank für eure Zeit und ich hoffe, ihr habt es auch ein bisschen genossen.
Ja, mir hat Spaß gemacht.
Ja, super. Vielen Dank für die Einladung.
Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Das war All Lost in the Supermarket. Sprich mit TU Braunschweig Alumni und Arbeitgebern zum Arbeitsmarkt jetzt und in der Zukunft. Mein Name ist Knut Alborn, Mitarbeiter der Servicestelle Alumni und Career. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt wieder reinhören. Wir produzieren ständig neue Folgen und auch gerne weitererzählen unter euren Freunden und Kommilitonen. Denn wir sind ein Netzwerk, eine Community, eine TU Braunschweig.